Mein Name ist Thomas Liske. Ich komme von eigentlich arbeitstechnisch arbeite ich bei der IBH. Dieses Jahr, also ich komme ab und zu mal her, halte Vorträge, meistens unter der Flagge der IBH. Heute bin ich mal hier unter der Flagge des DDIX mit diesem Titel Keep Local Traffic Local und will euch mal erzählen über Internet Exchanges und warum oder dass wir halt in Dresden gerade dabei sind, ein Community-Projekt zu starten oder mittendrin sind. Und dieser Vortrag wird nicht ganz so technisch, wie sonst meine Vorträge üblicherweise sind. Also ich habe mal irgendwo eine CLI auch dabei, glaube ich. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem alle dabei bleibt und es euch interessiert und ihr vielleicht was mitnehmt für euch selber oder für was anderes. So, erste Minute, die Technik streikt. Okay. Internet Exchanges. Und am Anfang werde ich noch mal kurz umreißen, was denn eigentlich ein Internet Exchange ist, weil ich vermute, dass vielleicht einer hier im Raum nicht weiß, was ein Internet Exchange eigentlich macht. Da lacht jemand, also der ist es wahrscheinlich nicht. Und in diesem Vortrag, das ist immer das Problem, wenn man halt in der Materie drin steckt, dann nimmt man halt immer so Begriffe in den Mund und dann Leute können dann nicht folgen. Deswegen mache ich am Anfang mal kurz ein paar Begriffe, die wir brauchen, die ihr vielleicht an anderen Stellen auch hier schon gehört habt, in dem Vortrag davor, in dem Vortrag gestern vom Robert Sander. Und der erste ist natürlich, was ist denn eigentlich ein Internet Exchange? Könnte man sich mal ganz dumm stellen. Im Prinzip ist das eine technische Einrichtung für Interconnects, also um irgendwie irgendwas zu verbinden und um Datenaustausch am Ende zu ermöglichen zwischen mindestens drei ASen. Und ihr seht hier, hier sind zwei Begriffe, Internet Exchange und Internet Exchange Point, IXP, IX. Beide werden ziemlich synonym gebraucht. Ich muss zugeben, dass ich nicht wirklich eine klare Definition gefunden habe, wann man eigentlich welchen Begriff verwendet. Meistens sagt man, wenn man einfach nur Internet Exchange alleine meint, IXP, weil das klingt einfach besser. In zusammengesetzten Abkürzungen für IX verwendet man meistens nur IX. So ist meine Beobachtung, aber so richtig genau kann ich es euch leider auch nicht sagen. Aber auch niemanden, den ich gefragt habe, bisher konnte mir eine ordentliche Erklärung geben, die besser war als Religion. Was ist jetzt so ein AS? Das, wie gesagt, habt ihr hier schon gehört, habt ihr in anderen Vorträgen gehört. Im Prinzip ist es eigentlich eine Gruppe von IP-Netzen, einer Organisation, also einer administrativen Verantwortlichkeit, die einer einheitlichen Routing-Policy unterliegen. Eine Organisation kann ein AS haben, es kann auch mehrere haben, vielleicht weil es mal eine andere Organisation aufgekauft hat oder weil es unterschiedliche Routing-Policies, weil es vielleicht große Ausbreitung hat, unterschiedliche Routing-Policies fahren muss. Und im Prinzip ist das eigentlich nur eine Zahl, die an Routen dranhängt, um sie zu gruppieren, um sie dann in einem Routing-Protokoll, BGP, gab es im Vortrag davor, entsprechend zuordnen zu können. Das Wort Peering wird ab und zu aufkommen und da redet man eigentlich darüber, dass es darum geht, zwischen zwei ASen eine Verbindung zu schaffen, dass die miteinander Daten und Routing-Informationen austauschen. Und das ganz Naheliegende ist, wenn man von den beiden Partnern redet, dass man sie dann vielleicht noch als Peer bezeichnet. Zwei Peers machen halt ein Peering miteinander, um ihre AS miteinander zu verbinden. Und wenn es ein paar mehr sind, ein Begriff noch, was ist ein Point of Presence oder ein POP? Das ist quasi ein physischer Knotenpunkt. Also vieles es sind hier abstrakte Begriffe, aber irgendwann muss es ja mal auf Physik kommen. Pakete gehen ja immer noch über Kabel gehen über Kabel drüber und irgendwo muss ja mal alles zusammenkommen. Das ist quasi der Point of Presence. Diesen Begriff werden wir ja auch noch ab und zu hören. IXP. Das sind also Knotenpunkte für Peerings und die Peers, also die an diesen Peerings teilnehmen, sind jetzt also Organisationen, zum Beispiel Provider, Inhaltsanbieter, beliebige Organisationen, es könnten auch Privatpersonen sein, also auch als Privatperson kann man durchaus ein eigenes AS beantragen, wenn man eine gute Begründung hat, kriegt man das und kann man natürlich auch an einem IXP teilnehmen als Peer. dann brauchst du einen IXP, der muss ja natürlich irgendwo physisch existieren. Das heißt also, der braucht irgendwie einen POP. Und wenn das in einem Stadtgebiet ist, dann kommt es auch häufig vor, dass man vielleicht mehr als einen POP hat. Und am Ende ermöglicht der IXP, dass die verschiedenen Peers, die an diesem, an den POPs angedockt sind, dass die zwischen den ganzen POPs und die an den gleichen Peers, zwischen den Peers an den gleichen POP oder den Peers auch an anderen POPs, dass sie Daten miteinander austauschen. Dieses ganze Konstrukt unterliegt dem sogenannten Netzwerkeffekt. Das ist jetzt hat nichts mit Netzwerk an sich zu tun. Das ist ein alleinstehender Begriff. Und das bezeichnet ein Phänomen, dass ein IXP für drei Peers nicht wirklich lukrativ ist. Also es mag schon was bringen, aber richtig lukrativ wird ein IXP, wenn da vielleicht 100 Leute sind, also 100 Peers oder mehr sind. Weil ich dann natürlich viel mehr Daten austauschen kann. Das heißt also, so wie ihr das vielleicht von euren Messenger-Diensten, die ihr verwendet, egal in welchem Ghetto ihr gefangen seid, wenn das Ghetto zu klein ist, dann habt ihr zwar schöne Ruhe, es nervt euch keiner, aber ihr könnt halt nicht mit vielen Leuten Daten austauschen. Ein Grund, warum E-Mail natürlich unschlagbar ist, weil es ein alleinstehendes Netzwerk und ist weltweit verbreitet. Also das bezeichnet diesen Netzwerkeffekt, wenn viele teilnehmen, dann ist es für alle ein Mehrwert. Und das ist bei einem IXP auch. Ein Knotenpunkt, ein Internetknotenpunkt, wo nur drei Leute sind, ist nett. Aber es ist noch nicht das, wo es wirklich Spaß macht. Und was auch der Anziehungspunkt ist für andere. Und irgendwann kippt das Ganze und dann wird es so lukrativ und dann alle rennen nach Frankfurt. Meistens, gerade die kleineren, werden üblicherweise auf einer neutrale Plattform betrieben. Häufig auch als nicht gewinnorientierte Plattform. Es gibt andere, gucken wir wieder nach Frankfurt, das ist eine Aktiengesellschaft, das ist natürlich gewinnorientiert, aber es gibt auch ganz viele, auch große IXe, die nicht gewinnorientiert arbeiten. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen auf das Technische, das war ja eher so softe Sachen. Wie ist also jetzt so ein IX aufgebaut? Ich habe schon vieles angedeutet. Wir brauchen, technisch ist es eigentlich ganz, ganz einfach, wir brauchen eine Broadcast-Domäne, WLAN, hat man jetzt im vorherigen Vortrag gesagt, und dort brauchen wir öffentliche IPv6-Adressen und vielleicht noch IPv4-Adressen. Und üblicherweise nimmt man öffentliche dafür. Also man kann das theoretisch auch mit privaten Adressen machen, aber das macht sich eigentlich, ist nicht schick. Und es gibt auch keinen Grund, dass man damit anfangen müsste. Adressen sind, kriegt man. Auch V4 kriegt man für IX immer noch. Dann brauchen wir einen Switch. Das Ding aus dem Baumarkt als Switch geht jetzt vielleicht nicht, weil öfters bräuchte man oder häufig braucht man Glasfaseranschlüsse, eigentlich nur Glasfaseranschlüsse, weil natürlich alle möglichen Leute, die irgendwie an den IX rankommen, am Ende per LWL zugeführt werden und wir häufig heute darüber reden, vielleicht über 10G, ganz selten noch 1G-Ports anzubieten. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die drei Peers. Das heißt also, die müssen da irgendwie, vielleicht sind sie im gleichen Gebäude, im gleichen Datacenter schon da, oder sie müssen sich irgendwo eine Leitung organisieren, sodass sie da hinkommen. Und dann haben wir an diesem POP quasi den IX laufen. Das ist im Prinzip alles. Also es ist total trivial. Dann hatte ich vorhin schon mal angedeutet, in Stadtgebieten kommt es häufig vor, dass man nicht nur einen POP hat. Das ist einfach Dresden, wo wir jetzt herkommen, ist jetzt nicht so groß, aber auch dort gibt es deutlich mehr als zwei, drei Knotenpunkte, wo halt viele Netze verfügbar sind, wo viele Organisationen schon Technik stehen haben. Und früher oder später kommt es also dazu, dass man mehr als einen POP hat und dass der IXP-Betreiber also dann dafür sorgt, dass er vielleicht einen zweiten Switch hat, also vielleicht hat er auch noch ein paar mehr, die irgendwie miteinander verbindet über irgendwelche Technologien. Da kümmert er sich drum. Das, was lila ist, ist quasi das, was der IX-Betreiber damit in der Verantwortung hat. Und die Kunden können sich also an verschiedenen POPs anschließen, so wie es für sie vielleicht am günstigsten ist, vielleicht auch mehrfach anschließen, um Redundanzen zu schaffen. Und dann betreibt man als IX häufig auch noch Route-Server. Und das gleich auf einer extra Folie. Weil man kann sich jetzt mal vorstellen, was würde das denn bedeuten, wenn wir jetzt so ein IX haben, vielleicht mal mit 8 Peers. Also 8 unterschiedliche Organisationen haben ihre Router, irgendwie eine Verbindung dahin, ein Kabel über eine gemietete Leitung oder selbst gegraben oder im gleichen Rechenzentrum sind sie. Und jetzt will man ja, dass wir, also es macht ja Sinn, wenn ich dort einen Port miete, der kostet mich ja ein paar Euro im Monat, die Leitung dahin kostet mich, der Routerport kostet mich am Ende auch Geld. Wenn ich da schon hingehe, dann will ich auch mit möglichst vielen Leuten Traffic austauschen. Das heißt also, ich müsste jetzt, wenn ich der 8. bin, der da hinkommt, mit 7 anderen irgendwie ins Gespräch kommen und sagen, hey, wollen wir nicht bilateral peeren? Mein Traffic ist dein Traffic ist mein Traffic. Und wir das Ganze kostenneutral tun. Und das wird natürlich, bei 8. ist das noch lustig. Das heißt also, jeder Peer muss mit 7 anderen Peers reden. Insgesamt kommt man dann, mit Mathematik können wir heute auch machen, insgesamt kommt man also auf 28 Peerings. Und das waren jetzt aber nur 8 Peers. Ihr könnt euch überlegen, wie sieht es denn jetzt in Berlin zum Beispiel beim BZIG, das sind über 100. Da wird man ja nicht fertig. Also da kann man ja mehrere Leute einstellen, die nur dafür sorgen, dass die miteinander reden und über Peerings sich unterhalten. Deswegen führt man dann lieber früher als zu spät zentrale Routserver ein. Und die haben eigentlich eine oder machen etwas, was man in der Informatik ja fast immer macht, wenn es zu komplex wird. Man fügt einfach eine neue Abstraktionsebene ein. Ja? Spine-Leaf-Switche, die Spine-Switche bräuchten wir eigentlich nicht. Wir können eigentlich alle Leaf-Switche miteinander verbinden. Genauso macht man das hier auf in einem IXP genauso. Statt dass jeder mit jedem reden muss, reden können, tun sie natürlich trotzdem noch, stellt man einfach zentrale Routserver hin, sorgt dafür, dass die natürlich immer gut funktionieren, dass die gut filtern. Und ein Großteil der Peers, die die angeschlossen sind, tun sich üblicherweise auch dem unterwerfen, in Anführungszeichen, akzeptieren also die Policy, die dieser IXP-Betreiber an den Routservern dran heftet, weil der entscheidet dann nämlich das, was die anderen Peers sehen. Das kann also nicht mehr jeder individuell sagen, ja, von dem Peer oben links, da akzeptiere ich nichts, weil den mag ich nicht, aus irgendeinem Grund, oder der macht irgendwas, was mir nicht gefällt, oder den habe ich vielleicht an einem anderen IXP irgendwie anders dran. Da muss man sich dann ein bisschen unterordnen. Also da gibt es heute viele Technologien noch im BGP, wo man sowas auch über Routserver noch abbilden kann. Aber was ihr seht, ist, dass der Aufwand für jeden Peer massiv reduziert wird. Der Peer muss sich erstmal nur darum kümmern, dass er mit beiden Routservern einen Peering hat, und den Rest passiert von alleine. Üblicherweise machen nicht alle da mit. Insbesondere größere deutsche Unternehmen sind da eher zurückhaltend. Was ganz spannend ist, wenn ihr auch als kleiner Peer an einen großen EX kommt, wo die großen Content-Provider aus den USA und Co. schon da sind, dann klingeln die bei euch an. Ja, dann könnt ihr mit einem 3-Mann-Unternehmen, und plötzlich steht eine Google vor der Tür und sagt, hey, wir haben gesehen, ihr seid da, wir wollen peeren. Die machen das dann noch aus anderen Gründen, weil die natürlich möglichst genau ihren Traffic auch kontrollieren wollen und es am besten geht, wenn sie überall direkte Peerings haben. Aber ich sag mal, für den normalen Mittelstand ISP-Organisation ist so ein Routserver ein echter Luxus-Service, weil das massiv entlastet in der ganzen Kommunikation, Ansprechpartner finden, mit Leuten reden, wie können wir das Peering bauen, Parameter abstimmen. All das macht quasi die Plattform. Und wenn ihr euch mal umschaut an anderen EX, da gibt es dann meistens auch öffentlich einsehbare Listen, da stehen alle Peers da. Da gibt es immer so ein Häkchen, ob die Open Peering oder ob die Routserver da sind. Und wenn da ein Häkchen ist, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass wahrscheinlich, sobald man dort ist, sofort mit dem Traffic austauschen kann. Es gibt dann noch ein paar Policy-Einschränkungen, wo das vielleicht dann doch nicht so ist. Und da findet man auch ganz schnell die Pappenheimer, die halt da nicht so offen sind, sage ich mal. Ja, der Dresdner Internet, die DX, Dresdner Internet Exchange e.V. Also das klingt ein bisschen komisch. Der Grund ist, aus abkürzungstechnischen Gründen steht die DX nochmal davor, was ja ausgesprochen Dresden Internet Exchange e.V. heißt. Habe ich mir erklären lassen, das macht man üblicherweise so. Und wir haben eine relativ lange Geschichte, also der Verein an sich nicht, aber der Gedanke, in Dresden ein 1X zu gründen, der ist schon 2003, geht er zurück. Also ich habe 2003 noch nicht gearbeitet, da habe ich studiert in Dresden. Da hatte ich von Internet noch wenig Ahnung. Ich habe noch Vorlesungen über ISDN und synchrone digitale Regie gehört und sowas. Also mich wundert nicht, dass da 155 Megabit steht auf der Folie. Die jüngere Generation fragt sich, wer macht denn solche schiefen Bandbreiten? ATM lässt grüßen. Und ich habe aber mal graben lassen und ja, wir haben noch eine Mail gefunden, die ist also vom 8. Juli 2003, wo ein, ich weiß nicht, welcher Kollege das war, der also beim DENIC die Domain ddcix.de beantragt hat. Und das waren auch die Zeiten, wo man beim DENIC nicht über irgendeinen Online-API Domains registriert hat und die dann innerhalb von ein paar Sekunden hatte man seine DE-Domain und konnte dann tolle Sachen damit machen, sondern da wurden dann die DNS-Server von der DENIC dann irgendwie einmal oder zweimal am Tag wurden die mal aktualisiert und dann am nächsten Tag ging das vielleicht. Also da war noch alles deutlich entspannter, da hat man das noch mit Mails gemacht. Es hat dann auch mal, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, bis die Antwort-Mail da war. Man konnte noch mit SHA-1 Signaturen machen, das galt noch als sicher. Ja, also die Hälfte der hier im Saal kennt das ja gar nicht mehr. Früher hat man noch MD5 gemacht. Genau. Und da ist quasi dieser Entstand, war dieser Gedanke schon so weit, dass man also gesagt hat, okay, wir kaufen uns mal eine Domain. Also die waren damals ja auch noch ein bisschen teurer. Und 2005 hat man dann auch angefangen. Ich habe jetzt leider keine Traffic-Statistiken mehr gefunden, weil das ist alles so alt, das ist 20 Jahre her. Da gab es also, die IBH selber hat logischerweise mitgespielt. Damals hießen wir noch Professor Dr. Run GmbH, inzwischen IBH IT Service GmbH. Dann kam eine DDCOM, eine Chemtel, das ist auch sehr lustig, weil wir heute in Chemnitz sind, Chemtel. Die gab es damals noch, also so Städte-Provider. Und eine Eastlink gab es damals auch noch. Die haben damals mitgespielt, das waren die drei ersten quasi. Und dummerweise ist es aber dann nicht weitergegangen. Das Ganze hat stagniert. Weitere Peers, kein Interesse. Gut, 2005 war Internet jetzt auch noch nicht so bei allen ein Begriff. Und es ist noch ein anderer Effekt eingetreten. Die ASP-Landschaft hat sich massiv verändert. Von den drei Providern, die ich gerade genannt habe, existiert noch einer. Das ist nämlich da, wo ich arbeite. Alle anderen sind, also DDCOM, Chemtel und 50 weitere Stadtprovider, die sind alle in der Versatel aufgekauft worden. Die Eastlink ist, glaube ich, zur Heilcom gegangen und da ist sehr viel Bewegung gewesen und in diesem Zuge ist dann auch das ganze Peering quasi gestorben. Und vielleicht war das auch ein Fehler, das halt als IBH zu machen, weil das ist nicht neutral. Und wenn man das als Provider selber macht und dann andere Provider zu überzeugen, miteinander zu peeren, ist halt so, da ist immer dieser Konkurrenzgedanke da. Deswegen ist das sicher auch neben den anderen Gründen auch ein Auslöser gewesen, dass es dann irgendwie stagniert ist. Und 2015, ich habe 2008 dann bei der IBH angefangen, ich habe dann irgendwann mal 2015 noch irgendwelche Reste gefunden, habe die dann noch weggeräumt. Lustigerweise habe ich in der Vorbereitung zu dem Vortrag noch festgestellt, dass für die Adressen noch sogar noch die Reverse-DNS-Einträge da sind. Also wenn ihr auf die Adressen, falls ihr euch gemerkt habt, die in den Bildern zu sehen waren, ein DNS-Lookup macht, dann findet ihr da sogar noch die Reverse-Auflösung, weil die Adressen, die werden immer noch nicht verwendet, die liegen seit 20 Jahren noch brach. Also das Netz da, dieser kleine Bereich drumherum, ist schon alles vergeben. Aber der ganze Rest ist weg. 2022, das sind jetzt nicht meine, also ich erzähle dir die ganze Zeit Erfahrungen, die ich nicht selber wirklich gemacht habe. 2022 sind Leute aus dem Dresdner Hackerspace, aus dem C3, D2. Ich weiß nicht, hattet ihr Mate getrunken oder irgendwie? Haben die im Internet rumgesurft und haben geguckt, okay, der Premix, also da oben in Bremen irgendwie so ein Internet-Exchange, der hat da irgendwie so Bandbreitenstatistiken auf der Webseite und jo, aber der Schrank, der das Zentralwerk in Dresden, also die Hacker-Ecke da, die macht ja mehr Bandbreite als dieser IX, also kann das ja nicht so viel sein, das können wir ja in Dresden dann auch. Das war, glaube ich, so irgendwie, habe ich das richtig? Okay, ja. Also das war die Motivation. Und dann haben die zwei Mitglieder, Melody und Tassilo, die haben, oder Melody hat dann irgendwie festgestellt, naja, vom Reif, da gibt es irgendwie Student Grants, da kann man also als Student all inclusive zu einem Reif-Veranstaltung hinfahren. Ja, da muss man irgendwie einen Antrag, das hat Tassilo dann gemacht, hatte ich irgendeinen coolen Text ausgedacht und die haben mir gesagt, jo, Tassilo, hier ist dein Flug, geht's hin, all inclusive und du machst mal Reif. Und Tassilo war also jetzt fixiert, er will jetzt ein Internet-Exchange in Dresden hochziehen und ist dort auf die B6-Leute gestoßen. Da ist man ganz viel ins Gespräch gekommen und dann gibt es einen parallelen Erzählstrang. Die IWH ist zur ähnlichen Zeit, hat die eine Verbindung zum B6 hergestellt und ist dort ins Peering reingegangen. Das heißt also, wir kannten die B6-Leute bereits und haben dort natürlich auch überlegt, Mensch, da gab es doch mal früher das Projekt und ach, es wäre ja schön, wenn man das vielleicht doch wieder aus der Versenkung heben könnte. Auf der anderen Seite gab es einen ganz neuen Input, einen neuen Impuls aus der Chaos-Ecke, zu sagen, jo, wir wollen, dass da was reißen. Also waren schon mal zwei unabhängige Parteien, die da etwas bewegen wollten. Und dazu kam dann noch, dass 2023 der Professor Matthias Wehlig, die Professur in Dresden, also der selber im B6-Beirat, im Technischen Beirat, unterwegs war und glaube ich auch noch ist, dass der eine Berufung nach Dresden gekriegt oder angenommen hat, an die TU Dresden, Professur für Distributed and Networked Systems, und der natürlich auch mit einem gewissen IX-Hintergrund nach Dresden kam und plötzlich auch noch jemand von der Uni da war, der gesagt hat, nee, also wenn ich jetzt von Berlin nach Dresden gehe, dann will ich natürlich in Dresden auch ein IX, und natürlich zuerst geguckt habe, Moment, ich habe am B6 gehört, da gibt es einen Tassilo, wo ist denn der hier an der TU Dresden? Und die auch natürlich zueinander gefunden haben. Und wir haben dann über den, also die IPH, wir, haben dann über die B6-Leute erfahren. Da gibt es immer so, ich glaube, 2-, 3-, 4-mal im Jahr Community-Treffen, wo man sich mit allen möglichen Leuten, die am IX sind, austauscht, einen schönen Abend verbringt. Und dabei wurde uns erzählt vom André Köhneberg, ja, da gibt es irgendwie Leute in Dresden, die haben auch schon diesen Gedanken, den ihr da mal hattet und den ihr wieder habt, redet mal miteinander. Und wir haben uns dann alle gefunden und ganz viel geredet, alles noch abstrakt. Dann die schlimmste Phase, ne, man braucht dann einen Namen, das ist ja das schlimmste Problem in der Informatik. Und noch viel schlimmer war das Logo. Ne? Also welche Farben alle nicht vibrant genug sind, das ist unglaublich, bis es wirklich jedem passt. Aber das haben wir auch noch geschafft. Dann haben wir, also in einer relativ kurzen Zeit, wenn man jetzt so rückblickend mal auf die Daten guckt, wir haben eine Satzung geschrieben, wir haben einen Code of Conduct geschrieben, das war uns wichtig. Insbesondere auch, da wir natürlich auch sicherstellen wollen, wir sind jetzt schon mal mit einer IBH dabei, andere Firmen sind dabei oder kommen noch dazu, dass wir also auch eine gewisse Neutralität fordern. Und wir haben dann noch im August vom Reib auch eine AS-Nummer, noch eine 16-Bit bekommen und im September uns dann das erste Mal öffentlich präsentiert auf dem B6-Stammtisch. Das ist also dieses Event, was es da mehrmals im Jahr gibt, wo man sich da so community-mäßig austauscht. Und im Oktober gab es dann das Gründungstreffen mit dem relativ schnellen Eintrag dann auch ins Vereinsregister. Das sind unsere Gründungsmitglieder. Also Ines ist kein Hund, aber wir haben kein Bild von ihr. Oder sie wollte kein Bild, ich weiß es nicht genau. Ihr seht, das ist kunterbunter Haufen. Also wir haben Leute aus der Wirtschaft dabei, wir haben Leute aus der Forschung dabei, wir haben Leute vom B6, der André unten in der Mitte, dabei. Wir haben Studenten, wir haben Auszubildende, wir haben alles Mögliche, wir haben sogar eine Schülerin, die jetzt dabei ist. Also es ist wirklich eine schöne Zusammensetzung. Und 9 Leute ist auch, das ist gar nicht, also drunter kann man für einen Verein fast nicht gründen. Wenn man 5 Vorstände braucht, dann braucht man noch jemanden zum Protokoll schreiben, einen Wahlleiter, also 9 Leute braucht ihr schon mindestens, um einen Verein zu gründen. Im Januar ging es dann kräftig weiter. Wir hatten ein tierisches Problem. Wir brauchten ein Bankkonto. Also ohne Bankkonto könnt ihr fast nichts machen. Ihr könnt keine Rechnung bezahlen, ihr könnt keine Mitgliedsbeiträge. Die sind bei uns nicht sehr hoch, weil wir wollen natürlich kein Geld an unseren Mitgliedern verdienen. Wir wollen das Geld an den, durch die Ports, durch den Dienst, den wir anbieten, einnehmen. Und wir haben dann vom RAIB die öffentlichen IP-Adresszuweisungen bekommen. Wir wollten das eigentlich schon vorher machen, das ging aber nicht, weil man muss erst als eingetragener Verein existieren, damit man die Adressen direkt auf sich kriegt. AS-Nummern kann man einfacher transferieren, mit IPv4-Adressen geht das nicht, weil das ist ein Gut, ein rares Gut, und da gibt es harte Regularien, und es gab bloß so Gedankenspiele, ob man das mit Leibeigenschaft von jemandem machen könnte. Das wäre ein gewisser Ausweg aus den Reib-Regularien gewesen, und haben uns dann entschieden, na gut, dann müssen wir halt warten, bis der Verein fertig da ist. Dann haben wir jetzt im Februar, im März, und wir sind immer noch dabei, natürlich massiv dran gearbeitet. Die sind ganz einfach, ist ja alles total einfach. Ne? Wir brauchen einen Switch und drei Leute, die sich anstecken. Da steckt ein bisschen mehr dahinter, das alles zum Laufen zu kriegen. Und wir befinden uns jetzt aktuell in einem Testbetrieb. März, ich bin heute hier. Auch ganz viele andere Leute vom DDX sind heute hier, präsentieren uns. Und wir müssen noch ein paar, ja, Automatisierung ist noch nicht an allen Stellen 100% rund. Wir müssen noch ein paar Bugs fixen, also nicht nur bei uns selber, auch bei Projekten, die wir verwenden. Sehen wir noch den einen oder anderen Bug. Und wir rechnen so damit, dass wir dann so im Laufe des Aprils dann immer mehr in den regulären Betrieb reinkommen. Genau, kurz zur Vereinsorganisation, das ist also nichts Besonderes. Es gibt eine Mitgliederversammlung, normale Mitglieder und Vorstand. Die ordentlichen Mitglieder sind bei uns ausschließlich natürliche Personen, das heißt also keine juristischen, also keine Firmen können ordentliche Mitglieder sein, sondern nur echte Menschen zum Anfassen. Firmen können uns aber natürlich unterstützen. Das kann zum Beispiel mit einer Fördermitgliedschaft sein, allerdings dann ohne Stimmrecht. Und wir haben einen Vorstand aus 5 Leuten, sodass wir also auch immer recht gut handlungsfähig sind. Und einen technischen Beirat haben wir aktuell nicht. Den haben wir quasi schon mal vorgesehen, wo also der Vorstand auch beraten werden kann, nochmal durch ein extra Gremium. Das sind so die festgeschriebenen Organe in der Satzung. Ihr findet natürlich auch die Satzung und den Code of Conduct alles auf unserer Webseite, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Und unsere ersten POPs, also die Punkte, wo man bei uns quasi Ports schalten kann, sind in 2 Standorten. Das eine ist bei einer IWH. Da haben wir quasi ein Pro Bono Rack, Strom, Licht umsonst, wo jetzt ein Großteil unserer Diensttechnik steht, wo man natürlich auch Ports schalten kann. Und wir haben das Rechenzentrum in dem Rechenzentrum der Sachsen Gigabit. Das ist das sogenannte City Center in Dresden. Das ist so der Knotenpunkt, wo ich sag mal so 85% bis 130% aller Internet-Provider in Dresden unterwegs sind. Das ist also direkt am Hauptbahnhof, wenn man in Dresden war. Gegenüber ist eine große Baustelle, und da unten in der anderthalbsten Etage, im Aufzug ist das nicht beschriftet, da ist dann eine Tür, und dahinter ist dann eigentlich das Internet in Dresden. Es sieht wirklich so aus. Aktuell kommt man aber nur mit persönlicher Schutzausrüstung rein, weil es halt Baustelle. Genau. Das Ganze funktioniert natürlich nur, also aus privaten Mitteln ist sowas schwierig. Wenn ihr also selber mal jetzt überlegt, da wo ihr herkommt, gibt es vielleicht noch kein IX, auch nicht in der Nähe, und ihr sowas gründen wollt, sucht euch Unterstützung. Sucht vor allen Dingen auch die Verbindung zu den Leuten, die in diesem Metier unterwegs sind, und die sind extrem, extrem hilfsbereit. Wir haben ganz viel aus Berlin vom BCX an Know-how und Connections an Unterstützung erfahren. Wir haben eine IBH, die uns natürlich unterstützt durch ganz viel Dienste, die wir nutzen können. Wir haben auch eine TU Dresden, die uns unterstützt mit allen möglichen. Also da findet man aber relativ schnell auch Mitstreiter. Und das war erstmal der sag ich mal, nicht so technische Teil. Und jetzt werden wir noch ein bisschen technischer am Ende. Genau. Ich hatte ja gesagt, man braucht auf jeden Fall einen Switch. Und so ein Switch, das ist jetzt natürlich so eine Sache, ja, kann man jetzt überlegen, hey Unternehmen, hast du für mich einen Switch mit, ja, wir bräuchten 10G und am besten noch eVPN und vielleicht noch einen zweiten. Wir haben 2 Standorte, vielleicht auch am besten gleich 3. Das hat jetzt so ein mittelständisches Unternehmen meistens auch nicht so rumliegen. Oder wenn es das rumliegen hat, dann will man das auch nicht mehr haben. Wir haben über eine glückliche Fügung haben wir eine Schenkung bekommen von 5 Switchen von der Marke Arista, was jetzt in diesem Metier durchaus eine adäquate Plattform ist. Abgesehen davon, dass die halt ein bisschen alt sind. Also die Firma aktuell läuft halt nicht mehr überall drauf. Tun die aber ihr Ding. Wir haben noch eine alte IBM-Kiste, also die heißt noch gar nicht Lenovo, sie heißt noch wirklich IBM mit einem Xeon hier 2690V2, also das, ich weiß gar nicht, welche uralte Prozessorarchitektur das ist. Also was wir auf jeden Fall genug haben, ist RAM. Wir haben sonst nicht viel, aber also 10 Gigabit Ports haben wir en masse. Ne, 2 48 Port-Switche, also 96 Biers in Dresden, oui. Berlin hat 100, irgendwas. Also schon allein die Flächenverhältnisse und Einwohnerverhältnisse, denke ich, ist das ein ganz guter Start. Wir haben noch von der IBH noch eine Leihe, wo wir noch ein paar kleine Server haben, die so für die Raut-Server und Firewall so kleine Aufgaben machen, haben Tenji-Interface, Rest von den Kisten ist eigentlich fast egal. Und dann brauchen wir für den Verein, und das ist das, was man dann feststellt, ja, das ist dann auch nicht ganz wenig, also es braucht dann auch ein bisschen was, brauchen wir auch ein paar Dienste, weil man hat ja nicht nur Leute, die irgendwie alles auf der Konsole hacken, man hat ja auch noch ganz viele andere Themen, die man bedienen möchte. Wir betreiben natürlich auch ein IDP, da gab es heute Morgen auch schon mal einen Vortrag, wenn ihr mit Keycloak, Simpleton und Simmel-Sammel, PHP, genau solche grauen Haare wie ich kriegt, guckt euch mal Authentic an, ist mein heißer Tipp. Das nutzen wir als zentrale Identitätsmanagement oder Identitätsquelle. Es hat ein gutes Feature, was die anderen alle nicht haben. Es hat einen Radius-Provider-Backend. Weil wenn du Switcher hast, willst du ja irgendwie, dass sich deine Member, die das dürfen, auch auf den Switcher anmelden können. Und man kann mit SSH-Keys arbeiten. Das ist eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit ist ja auch, sich vielleicht mal mit einem Passwort anzumelden. Und Switche machen üblicherweise Radius oder nutzen das Radius-Protokoll zur Authentifizierung. Und Authentic hat einen Radius-Provider, mit dem man quasi gegen seine Nutzerdatenbank authentifizieren kann. Hat auch noch einen Elder-Provider, brauchen wir nicht. Ansonsten, die Dienste sind alle per OAuth oder OpenID Connect angebunden. Je nach Spielart sammeln kann das natürlich auch. Dann haben wir noch einen Grafana laufen. Ihr seht jetzt aber keinen Grafana, sondern es geht schon von der Webseite. Man braucht nämlich als IX, das Wichtigste, was man braucht, ist neben der Liste der Peers, sind irgendwelche bunten Statistiken, die man präsentieren kann, weil natürlich Leute nur dorthin gehen, wo viele sind und wo es irgendwie nach viel Traffic aussieht. Deswegen seht ihr hier auch, ne, Spitze 1,5 Kilobit pro Sekunde. Ja, ist ja noch Testbetrieb. Haben wir noch einen kleinen, also jemand vom DDX, der Marcel, der hat noch einen S-Flow-Exporter geschrieben, weil wir quasi über S-Flow dann auch die Traffic nach Peers-ASen aufnehmen und weil wir auch dann unseren Peers quasi die Statistiken bereitstellen wollen und das so üblich ist, dass man sagen kann, okay, du bist ja am DDX und du machst mit diesen Gegenständen so und so viel Traffic. Das haben wir quasi schon am Laufen. Wir nehmen natürlich auch eine Netbox, so wie wir es heute oder glaub schon in mehreren Vorträgen gefallen ist, verwenden wir natürlich auch. Wir haben auch eine Nextcloud für so Sachen, die man halt so tut. Wir haben auch noch einen Vaultwarden als zentralen Passwortspeicher, also einen Bitwarden On-Premise-Clone. Und dahinter haben wir noch ein bisschen Backend. Da betreiben wir noch einen Listenwagen, es gibt eine Mailingliste und wir verwenden das auch fürs User-Enrollment. Ist vor allen Dingen dann wichtig, falls man mal seine, kann halt mal passieren, ihr kennt ja den Befehl, read mail really fast. Und dann kommt der Recovery-Test. Falls er mal schief geht und ihr euren Keycloak dann durch ein Authentic ersetzt, dann kommt man ganz schnell an den Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt müssen wir noch schnell was bauen, um die ganzen Members, und wir sind jetzt zwischen 20 Leute, die Accounts, neue Einladungen zu verschicken. Das haben wir auch schon durchautomatisiert. Dass also, wenn neue Nutzer dazukommen, neue Mitglieder, die also auf die Ressourcen zugreifen wollen, dass die kriegen die einen Enrollment-Link zugeschickt, generieren wir automatisch im Authentic mit ein bisschen Ansible und über den Listmong, der eigentlich so ein Newsletter und einzelne Mails mit Templates verschicken kann, bauen wir dann noch eine HTML-Mail zusammen, so, wo der Nutzer dann draufklicken kann, da wird dann durchgeführt, sein Multifaktor mit abgefordert. Und dann hat er fertig seinen Account, ohne dass wir irgendwie händisch Passwörter zuschicken müssen oder sowas. Und dann haben wir natürlich alle möglichen Backend-Dienste, die man so braucht, irgendwie Bind für ein Hidden Primary Setup, Datenbanken aller möglichen Couleure, weil natürlich jeder Dienst was anderes braucht, Reverse Proxy etc. etc. Und ihr seht schon die ganze Zeit hier so eine Schneeflocke immer mehr in den Vordergrund kommen, weil das Ganze auf einem NixOS läuft. Ich selber komme ja eher aus der, also wer schon Vorträge von mir gehört, eher aus der Debian, Alpine, klassischen Schiene und ganz viel mit Ansible. Auch ich habe viel Neues gelernt. Wir verwenden also NixOS auf dem System und die Idee ist quasi, die ganze Konfiguration des Systems, also inklusive aller Pakete, die da sind, deklarativ zu beschreiben. Soweit haben das auch andere Systeme und damit reproduzierbare Systemkonfigurationen zu bringen und hat so ein paar nette Nebeneffekte, dass man also verschiedene Versionen von Libraries und Interpretern parallel betreiben kann. Da haben die so ein paar abgefahrene Techniken. Sieht vieles auch ähnlich, was man so in anderen Ansätzen sieht, ist halt ein bisschen anders. Aber unser Challenge war, wir haben nur einen physischen Host, wir haben viele Webdienste, eine Nextcloud, ein IXP-Portal, Managementsysteme, Datenbanken, und die jetzt alle so nativ auf Ebene laufen zu lassen, ist irgendwie security-mäßig nie so Premium. Und wir kommen jetzt zu dem, das musste ich extra machen, weil hier sind NixOS-Leute drin. Also wenn man aus Dresden kommt, wird man ja sofort verdächtigt, NixOS zu machen. Ich nicht. Und retardierendes Moment, ne? Das ist eine Erzähltaktik. Wir gehen jetzt absichtlich in eine falsche Richtung. Das nächstgelegene, was man natürlich sagen könnte, wäre, ja, lass uns einfach Container machen. Ne? Dann haben wir eine Abschottung, wir haben alles schön in Namespaces. Hat zwei Probleme. Das eine ist, wir haben immer noch den gleichen Kernel. Der Kernel ist nicht unfehlbar. Und je nachdem, wie ihr jetzt die Containerisierung betreiben würdet, wir müssen ja jetzt immer noch dafür sorgen, dass wir das Ganze auch Firewall-technisch oder Routing-technisch, irgendwie IP-technisch voneinander trennen. Also ist zwar schön, dass ich eine Nextcloud habe, aber die Nextcloud sollte jetzt vielleicht nicht auf die Management-IP-Adresse von dem Switch zugreifen. Das Netbox auch nicht. Aber der Automatisierungsdienst, der da vielleicht irgendwo läuft, der sollte vielleicht mit der Netbox reden und mit dem Switch. Das heißt also, die Frage ist, wie kann ich das von einem Single-Host lösen? Und die Lösung, für die wir uns entschieden haben, ist, wir haben es mit Micro-VMs gemacht auf NixOS. Kommt lustigerweise auch aus der Dresdner Ecke vom Astro, der heute leider nicht hier ist, auch am DDX mitwirkt inzwischen. Und die Idee ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt NixOS, klebt dazu oder nimmt noch einen Hypervisor und dann kommt viel Klebstoff dazwischen oder Kaugummi, je nachdem, was man hat. Und die Idee ist quasi, dass man diesen Hypervisor-Virtualisierungsebene möglichst schmal macht, indem man halt Virt.io zum Beispiel verwendet als effiziente, schmale Treiber und ein Shared-File-System. Nix organisiert seine ganzen Pakete, die es da so hat, in kryptografisch abgeleitete Verzeichnisstrukturen. Also es sieht ungefähr so aus, jetzt fliegen bestimmt gleich Steine, wie unter varlib docker images oder layers oder so. Also ganz viele hexadezimal aussehende Verzeichnisse, die anhand von kryptografischen Prüfsummen, glaube ich, gebaut werden. Und das kann man natürlich read-only auch in so eine Micro-VM reinreichen. Und dann ist das erstmal sicher. Und man hat Das Schöne daran ist, dass man trotzdem eine Konfiguration hat. Also man baut das Ganze in einer Nix-Config drin, die alle, ich weiß nicht, 16 Micro-VMs oder was wir jetzt haben, also es werden ja wöchentlich drei mehr. Und im Prinzip ist das eigentlich nur eine Entscheidung. Dienst, du kommst in eine Micro-VM rein und der Rest macht das ganze Ökosystem, was wir da haben. Eine harte Abschottung untereinander. Und das Einzige ist, wir brauchen dedizierte RAM-Zuweisung. Das ist das, was halt heute in der Technik noch nicht geht. Ballooning oder sowas ist kein effizienter Mechanismus, das ist bloß Flickenschusterei. CPU lässt sich super scheren und der Nixtor, also die Pakete sind auch alle reingemappt. Das heißt also, da habe ich auch wenig Verschnitt, was Plattenspeicher angeht. Und durch Shared-File-Systeme kann ich also auch änderbare Bereiche mit reinbringen und das landet alles unten auf dem Basishost. Aber den RAM muss ich hart trennen. Das Gute ist, RAM haben wir in Massen. Das ist das, was wir in Massen haben. Also super. Interessiert uns nicht. Ja, ich beeile mich. Genau. IXP-Manager ist dann noch eine Software, dass ihr das mal gesehen habt. Da verwaltet man dann, welche Peers eigentlich da sind. Wir haben ein Looking Glass, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo wir noch auf Bugsuche sind, also die in der Alice Looking Glass selber drin sind, 292 Years, so lange gibt es uns noch gar nicht, so lange gibt es nicht mal IPv6. Und wir haben dann noch eine Automatisierung, das würde ich jetzt vielleicht mal so als letztes dann machen. Wir haben eine Automatisierung mit Ansible und das schockiert dann immer deswswegen auch die Aufkleber, die NixOS-Leute. Ja, wir haben ein Ansible-Deployment, das liegt in einem Git und das ist in der Nix-Config eingebunden und wird ausgerollt und wird dann über einen Systemd-Timer regelmäßig aufgerufen. Weil was wir machen müssen, ist, wir müssen eine Konfiguration für unsere Routeserver bauen und die da hinten rausfällt, ist aktuell ungefähr 40 Kilobyte groß. Und wer schon mal in der Nix-Config versucht hat, mit Templates zu arbeiten, also mit Strings zu konkatenieren, mit Variablen, und aus einer Ansible-Welt kommt, der kriegt da leicht graue Haare oder verliert alle. Ähnlich sieht es aus bei einer Switch-Config, die ist relativ komplex, weil das sind nicht einfach nur Port-Configs, sondern wir müssen auch noch MAC-Adress-ACLs reinschreiben, damit die Peers wirklich nur mit einer MAC-Adresse rein dürfen. Also relativ viele Sicherheitsmechanismen sind drin, die dynamisch oder semi-dynamisch konfiguriert werden müssen anhand der Einstellungen, was im IXP-Manager drin ist. Wir müssen unseren S-Flow-Exporter, der also die Statistiken erfasst, der muss angepasst werden, immer wenn sich die Peers ändern. Und also das machen wir mit einem Ansible zusammen. Und das ist eine sehr effiziente Art und Weise aus meiner Sicht, mit dem wir die statische Systemkonfiguration mit Nix bauen und den dynamischen Teil, der also jemand in der Web-GUI was klickt und ein paar Stunden später die Automatisierung vorbeikommt oder über einen Webhook getriggert, das dann ausrollt, das zu ergänzen und zu verzahnen. Route-Server, ich erlaube mir mal noch 5 Minuten, dann müsste es noch passen. Ich beeile mich. Route-Server, ich lasse die Demo weg, ist ein Alpine bei uns im Distance-Mode und dort verwenden wir Namespaces. Das ist quasi die Technologie, die wir verwenden, um den Bird selber einzusperren, dass er, der ja in diesem Peering-LAN drin sein muss, wo die ganzen anderen mit ihm reden. Und den sperren wir da ein. Wen das interessiert, wir können dann später nochmal im Anschluss vielleicht reden, kann ich das nochmal zeigen. Das schaffen wir jetzt zeitlich einfach nicht mehr. Sonst hätte ich jetzt hier noch eine Konsole vorbereitet gehabt. Und ein Wort noch zur IPv6-Thema. Also wenn ihr IPv6 macht, das ist nicht kompliziert, das macht vieles einfacher als bei V4. Wenn ihr IPv6 habt, ihr könnt wunderschön euer Adressraum in Hierarchien verwandeln. Hier ist mal ein Beispiel, wir haben ein /48 bekommen für unsere ganzen Management-Sachen und man kann die wunderschön dann an einzelnen Buchstabengrenzen Hierarchien aufbauen, wenn ihr irgendwie ein /29 oder mit privaten Adressen arbeiten müssen mit V4. Das ist viel, viel mehr graue Haare kriegt man da. IPv6 ist wirklich schön. Ihr könnt das dann auch nochmal später in Ruhe angucken, wie wir das jetzt organisiert haben. Wir haben also verschiedene Bereiche für Dienste, die von außen erreichbar sind, Managementdienste nach Standorten. Und die kann man wunderschön in den IPv6-Adressen reinkodieren. Also wenn man da ein bisschen ein Spleen hat, freut man sich richtig. Noch die letzte Folie. Wir dachten, wir machen IPv6 only. Und wir haben dann festgestellt, ja, verdammt, die Chips wie XLAN V6, nee. Und ich hatte jetzt erst wieder ein Projekt von einem großen Hersteller, der auch eine Hängebrücke hat. Nichts, sage ich nichts dazu. NixOS in der NixConfig standardmäßig von GitHub und nee, Leute, ging auch nicht. Und wo ich dann wirklich am Boden war, also gut, GitHub, ja, kann man ja verstehen, es sind ja nicht so viele, aber beim XP-Manager, also von der Software, die also aus der EX-Community kommt, die verwendet verschiedene APIs und eine API, die die verwenden, ist die IXP-Database und die hat auch keinen V6-Rekord. Das ist also, wir mussten dann zwangsläufig RFC-1918 Adressen einführen. Das war wirklich, das hätte ich nicht erwartet. In einem Greenfield-Deployment, dass wir also an diesen Stellen noch scheitern. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sind mindestens zu viert heute hier vor Ort, also auch im Anschluss. Wir sitzen da oben ein paar Jungs, wir sind sicher auch noch hier vor der Tür. Kommt gerne auf uns zu, wenn ihr peeren wollt, wenn ihr tauschen wollt, austauschen wollt, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr selber ein AX aufbauen wollt. Und ich weiß nicht, ob man noch Zeit für Fragen...
Ein, zwei Fragen könnte man noch machen, wenn sie da sind. Ganz hinten.
Eine Anmerkung, also alte CPUs sind auch nicht so unfehlbar, nur so im Hinblick auf die Container. Die Frage, die ich aber noch hätte, ist RPKI, also Resource PKI im IX gegeben, ja. Weil ist nicht erwähnt worden.
Ja, also werten wir auch mit aus, macht der ARAUT-Server aktuell bei uns alles, also wir fahren den BIRD quasi mit einer rein statischen Config. Hat aktuell einfach damit zu tun, dass der ARAUT-Server das, also das ist quasi ein Package, was diese ganze Grundkonfiguration für einen ARAUT-Server, für einen EX macht. Kommt auch aus der Community und der ist ursprünglich mal für BIRD und andere BGP-Routing-Dienste gebaut worden, wo RPKI noch nicht supportet war und der baut das einfach statisch mit rein. Genau. Noch eine Frage? Scheint nicht so.
Ja,
dann frohes Peering.